Wir freuen uns, dass wir beieinander sein dürfen. Und vom Textplan her ist heute der Psalm 91 dran. Weil der relativ bekannt ist, könntet ihr alle auswendig, oder? Ah ja, bestimmt. Aber die erste Verse kennt ihr, wenn ich ihn vorlese. Und ich lese ihn, weil er bekannt ist, aus dem kleinen Büchle aus der Übersetzung Martin Luthers. Da ist einfach bekannter, da kommt es uns auch irgendwo heimatlicher vor. Also, Psalm 91, heißt es, ich lese nur die ersten zwei Verse mal, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Alle schon mal gehört, oder? Bevor ich nachher den ganzen Psalm lese, ganz kurz vorneweg. Wir haben diese Woche im Geschäft einen Ansturm erlebt. Weiß jemand, hat das jemand nicht mitgekriegt? Warum? Er soll sich melden. gleich alle Fragen zu beantworten, wir haben keine Atemschutzmasken mehr. Ja, ihr lacht. Aber das war den Menschen ernst. Und man merkt, wie so ein wie so ein kleines Lebewesen, was ja eigentlich, man sieht es ja gar nicht, ne? Aber man dachte erst, nach China ist weit weg. Aber plötzlich steht es vor der Tür und hat auch den Fuß in der Tür. Viele Menschen haben Angst und fragen sich, wie kann ich mich schützen? Gibt es einen Ort, gibt es eine Möglichkeit, einen Platz, wo ich sicher bin? Gibt es das? Also im Geschäft haben wir sagen können, nee, das gibt's nicht. Ja, Baumann, haben wir gesagt, ja, wenn die anderen, jeden Tag sterben die Leute. Und die holen vorher auch keine Atemschutzmaske. Gibt es einen Platz, wo wir absolut sicher sein können? Die Bibel sagt, es gibt einen. Die Bibel sagt, es gibt einen, wo wir absolut sicher sind. Und wo ist es? Ich habe es gerade gelesen. Unter dem Schirm des Höchsten, heißt es hier. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich lese den ganzen Psalm. Er ist nicht vom David. Wir wissen nicht, von wem er ist. Wahrscheinlich von Mose, aber spielt auch keine Rolle, er ist für uns gedacht. Da heißt es, denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, sagt Gott. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Soweit. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns auch das, was du uns jetzt auch hier sagst, Herr, dass wir es in rechter Weise verstehen. Amen. Man hat den Psalm 91 auch genannt, den Versicherungspsalm. Versicherungspsalm. Krankenversicherung, Lebensversicherung, Feuerversicherung, alles beinhaltet. Rundumschutz, würde die Allianz sagen. Ne? Alles das bietet Gott. Aber schauen wir es uns etwas näher an. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die ich gelesen habe. Sie spielt im, ja, ich kann es eigentlich nicht einmal sagen, aber zur Zeit, als die Pest in Mitteleuropa wütete. Also Geschichte wäre es gut, Mittelalter, sowas, oder? Und da war in England, und zwar in London, war ein Edelmann namens Craven. Und als die Pest auch in London immer mehr wütete und die Leute Angst bekamen, da hat der Edelmann sich gedacht, na, ich mach's wie alle meine Bessergestellten, die hatten ja alle irgendwo ein Landgut auf dem Land draußen. Und da hat er gedacht, jetzt fahre ich halt auf mein Landgut, da bin ich sicher. Die Pferde waren angespannt, die Kutsche stand bereit und das Gepäck wurde gerade aufgeladen. Und als dann schon alles zur Abfahrt bereit war, da hat dieser Edelmann zufällig gehört, wie sein schwarzer Diener zu einem anderen Diener gesagt hat, der Gott meines Herrn, der muss wohl auf dem Lande wohnen. Denn sonst würde Massa nicht aufs Land gehen, um vor der Krankheit geschützt zu werden. Und der Schwarze meinte das in vollem Ernst, weil er war noch nicht bekehrt. Er hat an viele Götter geglaubt. Aber der Edelmann hat es gehört und es hat einen tiefen Eindruck hinterlassen bei ihm. Und dann hat er sich gesagt, nein, nein, ich fahre nicht weg. Mein Gott kann mich überall schützen. Mein Gott kann mich auch in London schützen. Mein Gott kann mich auch in der Stadt schützen. Herr, vergib mir meinen Unglauben. Er ist dort geblieben, hat sich sehr nützlich gemacht unter Nachbarn und wurde nicht von der Pest angegriffen. Jetzt sage ich, es kann so gehen. Es muss aber nicht. Es muss nicht. Ich erinnere euch an Hebräer 11. Da steht es von vielen Glaubenshelden, sagt man ja, die wunderbare Dinge erlebt haben mit Gott. Aber dann kommt am Schluss auch von anderen. Dann heißt es auch von anderen, von denen es dann heißt, sie haben erfahren Spott, Geißelung, Ketten, Gefängnis, sie wurden gesteinigt, zersägt, erlitten den Tod durch Schwert. Vor ein paar Wochen war Open Doors da, da habt ihr das auch alles erleben dürfen, dass es auch anders gehen kann. Und jeder von uns weiß, dass auch Gläubigen schlimme Dinge geschehen können, wo wir keine Antwort haben. Ich möchte es nur hier als Gebetsanliege auch weitergeben. Manche kennen ja den Günther, der hin und wieder hier war im Rollstuhl. vorgestern hat er seinen dritten Schlaganfall bekommen und ist halbseitig gelähmt, die Sprache ist auch ziemlich weg. Schlimme Dinge, wo wir keine Antwort haben. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich kann nichts sagen. Wir haben keine Antwort. Die Frage für uns ist, ja, stimmt dann dieser Psalm überhaupt? Stimmt denn das, was da steht? Wenn wir solche Dinge erleben. Oder ist das Ganze nur Wunschdenken, Einbildung? Könnte ja auch sein. Ganz bestimmt ist es nicht wie bei einer Versicherung, wie bei Allianz und bei Ergo. Da bezahlst du deinen Beitrag und die Versicherung, die liefert. Die bewahrt dich vor Schaden. Vielleicht denkt mancher auch so bei uns. Ich möchte es so machen mit Gott. So wie bei einer Versicherung. Ich bemühe mich. Ich habe mich bekehrt. Ich gehöre Gott. Ich lebe anständig. Ich lebe gottesfürchtig. Ich versuche, nicht zu sündigen. Und dann soll mich Gott schützen. Aber ist das so, funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Und wenn einer unter uns meint, wenn ihm etwas Schlimmes passiert, wenn es nicht so geht, wie man es gern hätte, aber wie es Tobi in der Einleitung gesagt hat, wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn einer meint, Gott straft mich für irgendetwas, dann muss ich sagen, total falsch. Total falsch. Gott straft nicht für etwas, wofür die Strafe abgegolten ist. Die Strafe liegt auf Jesus, das wissen wir. Die Strafe liegt auf ihm. Und Gott fordert die Bezahlung nicht doppelt. Der Herr Jesus hat einmal bezahlt für alle unsere Schuld und Sünde. Gott möchte nicht, dass man doppelt bezahlt. Wir müssen nicht mehr bezahlen. Also, das ist falsches Denken. Und dennoch, Gott hat etwas ganz anderes mit uns vor. Er will jeden von uns ans Ziel bringen. Das könnt ihr mir glauben. Jeden. Er möchte jeden ans Ziel bringen, wenn ihr hier seid. Er hat aber manchmal Methoden, die uns nicht so liegen. Aber nochmal zu unserem Psalm. Wenn ich jetzt behaupte, das stimmt, was da steht, Bewahrung vor allem Übel, Bewahrung vor der Pest, Bewahrung vor allem, das stimmt, wenn, und ich sage es ausdrücklich, wenn ich das Ganze auf den Herrn Jesus beziehe. Deshalb sagen die Ausleger ja auch, es ist ein messianischer Psalm. Das alles bezieht sich Wort für Wort auf den Herrn Jesus. Jesus, er war stets unter diesem Schirm des Höchsten. Er hielt sich stets in der Nähe Gottes auf. Könnt ihr euch erinnern, ob Jesus einmal krank war? Ob eine Seuche ihn befallen hat? Nie. Jesus war nie krank. Auch die Menschen in seiner Umgebung waren nicht krank. Und auch die Umstände und die Feinde Jesu konnten ihm nichts anhaben. Nichts. So lange, bis er freiwillig sein Leben hingab. Für uns. Am Kreuz. So lange konnten sie ihm gar nichts anhaben. Deshalb stimmt der Psalm, wenn man ihn auf Jesus deutet, exakt. Und in gewisser Weise dürfen auch wir als Gläubige das für uns in Anspruch nehmen. Auch unser Leben ist geschützt so lange, bis unser Auftrag, den Gott uns gegeben hat, bis er erfüllt ist. So lange, bis Gott mit uns zum Ziel gekommen ist, so lange ist unser Leben geschützt, wie auch immer. Also wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Coronavirus. Der bringt uns nicht um. So lange ist der Gläubige geschützt. Also, bezogen auf Jesus stimmt das alles Wort für Wort, habe ich gesagt. Wenn wir es auf uns anwenden, dann können wir sagen, ja, wir können es auch auf uns anwenden in abgeschwächter Form. In abgeschwächter Form, ja. Aber auch wenn wir unter Gottes Schutz stehen, und wir stehen unter Gottes Schutz, das sage ich hier ausdrücklich, er spart uns trotzdem nicht das Schwere in unserem Leben. Gottes Schutz beinhaltet nicht, dass es uns immer gut geht, dass immer die Sonne scheint, dass man immer auf tollen Höhenwegen spazieren kann. Das ist Gottes Schutz nicht. Es beinhaltet mehr. Gottes Schutz beinhaltet mehr. Gottes Schutz gibt uns auch die Kraft, mit dem Schweren umzugehen. Aber dennoch dürfen wir sagen, im Allgemeinen bewahrt uns der Herr vor einer Vielzahl von Gefahren in diesem Leben. Manchmal wissen wir es gar nicht. Wir werden es einmal erfahren beim Herrn. Vor einer Vielzahl von Gefahren, das habt ihr alle schon erlebt. Das erleben wir, wenn auch Zeugnis gegeben wird, wie Gott oft hilft. Keine Frage. Aber er hilft auch in der Not und steht bei. Und das ist auch ein Wunder. Und Paul Gerhardt, der dichtet ja in einem Lied, er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Die Alten kennen das Lied noch. Gell? Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Oder im anderen Lied heißt es, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Und das kann jeder von uns auch so sagen, ganz bestimmt. Vielleicht ist euch Vers 11 aufgefallen in unserem Psalm. Ein Vers, der auch im Neuen Testament vorkommt. Ein Vers, den auch der Satan kennt und zitiert hat. Bei der Versuchung Jesu, da sagt der Satan zu Jesus, du willst doch, dass alle Menschen dich annehmen. Du willst doch der König sein von dieser Welt. Du willst doch herrschen. Am einfachsten ist es, wenn du von diesem Turm springst. Da waren sie auf dem Turm des Tempels. Am einfachsten ist, wenn du da runterspringst. Denn es steht geschrieben, und ja, müssen wir uns merken, gefährlich wird der Satan immer dann, wenn er mit der Bibel unter der Hand kommt. Es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich behüten und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Satan wusste drum. Er wusste drum, dass das ein Psalm ist, der auf Jesus gemünzt war. Aber selbst für Jesus war das kein Freibrief für Mutwillen. Und für uns ist es auch kein Freibrief für Mutwillen, dass wir Gott versuchen. Also, messianischer Psalm, aber er steht in der Bibel, damit wir etwas draus lernen. Zwei Dinge waren mir wichtig und die möchte ich weitergeben. Das erste, Gott streut seinen Schutz und seinen Segen nicht wie mit der Gießkanne über alle Menschen aus. Das macht Gott nicht. Er nimmt nicht die Gießkanne und streut seinen Schutz und Segen über alle Menschen, die auf der Erde leben, aus. Wem gilt dieser Schutz? Vers 1. Und da bleiben wir jetzt einfach hängen an diesen ersten zwei Versen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, für den gilt das. Für den gilt das. Und mir liegt dran, heute Morgen, dass wir uns fragen, dass ihr euch fragt und ich mich, gehöre ich dazu? Bin ich dabei? Gehöre ich dazu? Sitze ich unter diesem Schutz, unter diesem Schirm des Allmächtigen? Gilt es mir? Oder stehe ich im Regen, wenn es drauf ankommt? Der Schirm des Allmächtigen, das ist ein Bild, ist ein Bild. Also, ich habe noch nie gesehen, dass Gott irgendwo einen Schirm aufgespannt hätte. Das wäre ja einfach. Es ist ein Bild. Es ist auch nicht irgendein Gebäude, unter das man sich versammelt. Es ist auch nicht unser Gemeinschaftsraum hier. Der Schirm des Allmächtigen ist nicht unser Gemeinschaftsraum. Gehen wir zurück ins Alte Testament. Da war es das Allerheiligste. Das Allerheiligste in der Stiftshütte erst und dann im Tempel. Da, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein durfte. Da war der Wohnort Gottes. Da hat Gott gewohnt unter seinem Volk. Verborgen hinter einem mordsdicken Vorhang. Seit Karfreitag ist dieser Vorhang zerrissen. Und jedermann hat freien Zugang in dieses Heiligtum zu unserem Herrn Jesus. Jedermann darf hineingehen. Das nur nebenbei. Diese Umweltbewegung, ihr kennt sie alle, Friday for Future, die hat sich seltsamerweise den Freitag, auch den Freitag, zu ihrem heiligen Tag gemacht. Da können wir als Gläubige sagen, jawohl, der Freitag, das ist der Tag. Am Freitag, da hat unser Herr Jesus unsere Zukunft gerettet. Unsere Zukunft, unsere Future, die ist gerettet. Das ist viel mehr als alles. Und es war Gott selber, der diesen Vorhang zerrissen hat. Gott hat diesen Vorhang zerrissen aus dem einen Grund, weil er sich sehnt nach seinen Menschen, weil er sich sehnt nach Gemeinschaft, weil er sich sehnt nach mir und nach euch und nach jedem von uns. Wir haben solch einen Gott, der nicht alleine sein will, einen Gott, der Gemeinschaft haben möchte mit seinen Menschen. Bis heute. Und bis heute gilt sein Ruf, komm doch. Komm, komm näher. Du darfst kommen. Mir ist dieses eine Wort jetzt einfach so wichtig, dass er das mitnimmt. Komm. Gott sagt, komm. Hebräer 4 heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht war wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Gott sagt, komm doch, komm doch. Und Jesus sagt, komm, komm zu mir. Kommt her, die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und durch die ganze Bibel hindurch hören wir, wenn wir das aufmerksam lesen, dieses Komm. Gott sagt immer wieder, kommt doch. Zu Israel sagt das, kommt doch. Zu uns sagt das, komm doch. Kommt doch. Und Gott hat sein Wort noch nie zurückgenommen. Er hat noch nie gesagt, auch heute ist mir es aber nicht geschickt. Komm morgen. Oder so wie du heute aussiehst, oder das, was du heute getan hast, da kannst du heute nicht kommen. Du musst dir erst was Buße tun. Gott sagt, komm. Jederzeit komm. Er hat sein Wort noch nie zurückgenommen. Wir dürfen kommen, jederzeit. Also nochmal, Schirm des Höchsten bedeutet Leben in enger Gemeinschaft mit Gott. Man könnte auch sagen, Schirm des Höchsten ist das verborgene Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Ein Ausleger, der sagt, das wichtigste oder der wichtigste Teil im Leben eines Christen ist derjenige, den nur Gott sieht, wo kein Mensch hineinschauen kann, den nur Gott sieht. Eben dieses verborgene Leben in Gott. Versteht ihr? Das, was kein Mensch sieht. Das, was sich nur zwischen mir und Gott abspielt. Vor Menschen kann ich wunderbar fromm sein. Vor Menschen kann ich so tun, als ob. In der Gemeinde. Wunderbar. Da denken manche Leute, der, ja, oder die. Aber das, was ich im Verborgenen bin, das bin ich wirklich. Und da gilt es, sich zu prüfen. Um im Bild des Alten Testaments zu bleiben, die meisten Christen begnügen sich mit dem Vorhof des Tempels. Die gehen nicht hinein in das Heiligtum, obwohl sie dürften. Sie gehen nicht weiter im Vorhof, wo das Opfer getan wurde. Im Vorhof, da wirst du zwar deine Sünden los. Keine Frage. Da wirst du Christ. Da wirst du deine Sünden los. Aber das ist alles. Dein Leben als Christ ist mühselig und es schwankt immer zwischen Sieg und Niederlage. Und Gott möchte uns mehr geben. Gott möchte uns mehr geben. Er will uns doch die Fülle geben. Er sagt, Jesus sagt es, ich bin gekommen, nicht, dass sie im Vorhof leben, nicht, dass ich ihnen ihre Sünden vergebe. Das auch, das gehört dazu. Aber er sagt, ich will ihnen Leben geben und nicht nur so ein bisschen Leben. Ich will ihnen Leben im Überfluss geben, im Überfluss. Frag einfach jeden, habt ihr Leben im Überfluss? Bezweifle nicht, dass die meisten von uns gerettet sind, dass sie ihr Leben dem Herrn Jesus gegeben haben, dass Jesus für sie starb, aber habt ihr Leben im Überfluss? Für mich bedeutet dieser Psalm, dass ich mich frage, Hermann Merkle, hast du dieses Leben im Überfluss? Und ich muss leider sagen, meistens, nein, hab's nicht. Nächste Frage. Und Gott fragt dich, möchtest du dieses Leben im Überfluss haben? Möchtest du es? Willst du es? Willst du ein Leben im Sieg Jesu haben? Im Überfluss? Und ich selber kann nur mit Ja antworten. Ja, ich möchte es. Und ich denke, wenn ich euch jetzt fragen würde, dann käme aus aller Richtungen auch ein Ja. Das glaube ich ganz bestimmt. Versteht ihr? Aber deshalb lädt uns ja Gott ein und sagt, komm doch unter meinen Schirm. Ganz praktisch. Ihr seid alle unter einem Schirm schon gelaufen. Wenn man zu zweit unter einem Schirm läuft und es regnet, was muss man dann tun? Dann muss man ziemlich eng zusammenrücken, damit man nicht nass wird. Am besten hakt man sich noch ein. Und Gott sagt jetzt, hak dich doch bei mir ein. Komm ganz nahe, hak dich bei mir ein. Da bist du sicher. Da stehst du nicht im Regen. Was ich festgestellt habe in meinem Leben, immer wenn es mir nicht so gut geht, wenn es schlecht geht, psychisch oder auch äußerlich, ja, dann möchte ich unter diesen Schirm kommen, dann möchte ich mich einhaken bei Gott. Aber wenn dann die Sonne scheint und man übermütig wird, wenn man keine Sorge hat, alles läuft nach Plan, Ja, dann hüpft man ins Leben hinaus und lässt Gott manchmal ein bisschen einen guten Mann sein. Und vielleicht muss Gott uns deshalb auch immer wieder Regen schicken und Blitz und Donner, damit wir zurückfinden unter seinen Schirm. Und das Schöne ist, Gott sagt immer wieder, komm, komm doch. Ich habe gesagt, mir ist wichtig, dass jeder von uns sich die Frage stellt, bin ich unter diesem Schirm? Schirm des Höchsten. Wisst ihr, wenn er am Sonntagmorgen hierher kommt, das ist noch nicht Schirm des Höchsten. Wenn ihr gute Werke tut, das ist auch nicht Schirm des Höchsten. Es gehört dazu. Und es ist sicher eine Auswirkung davon, eine Frucht davon, wenn ich mit Gott in enger Gemeinschaft lebe. Aber es ist es noch nicht. Vier Begriffe sind mir da aufgefallen, wenn man die ersten zwei Verse liest. Da steht zum einen Gott, der Höchste. Er ist der Höchste. Es gibt keinen Höheren. Auch wenn manche Politiker meinen, sie sind die Höchsten, sie sind die Besten, sie sind die Mächtigsten. Gott ist der Höchste. Gott ist der, der auch Herrscher einsetzt und absetzt. Gott hat alles in der Hand. Er ist der Allmächtige. Gott hat alle Macht in seiner Hand. Er lenkt alle Dinge. Er lenkt die Planeten. Er lenkt eine kleine Ameise. So groß ist Gott. Und dann heißt es der Herr. Also er ist der Höchste, er ist der Allmächtige und er ist der Herr. Er ist der Herr. Ist er auch in eurem Leben der Herr? Man bekehrt sich. Man freut sich, wenn man gesagt bekommt, deine Sünden sind dir vergeben. Aber ist er auch dein Herr? Er möchte Herr sein in deinem Leben. Er möchte das Sagen haben. Er bestimmt, was du tust. Er bestimmt, was du machst. Er bestimmt, was du denkst. Ist er der Herr? Und am Schluss heißt es, der Höchste, der Allmächtige, der Herr. Und am Schluss heißt es, und das finde ich noch am allerwichtigsten, mein Gott. Mein Gott. So wie der David auch sagen kann, mein Hirte. Mein Hirte. Was nützt dir ein Gott, der der Höchste ist, der der Allmächtigste ist, der ein Herr ist? Irgendwann werden alle Menschen mal Herr zu ihm sagen, so sagt es die Bibel, wenn Jesus wiederkommt und er sein Reich aufbaut. Auch die, die ihn heute ablehnen, die müssen dann Herr sagen, weil er es befiehlt. Aber was nützt dir ein Gott, der die Menschen liebt? Was nützt dir ein Gott, der für die Sünden der Menschen gestorben ist in Jesus? Was nützt dir das alles, wenn du nicht dazugehörst? Es nützt dir gar nichts. Kannst du zu Hause bleiben. Wenn er nicht dein Gott ist, dein Gott, mein Gott. Und darum geht's. Sonst bleibt's wie bei den Menschen, bei der Sintflut. 120 Jahre hat Noah die Arche gebaut. 120 Jahre hat Noah gepredigt. Kommt, helft mit, die Arche zu bauen. Glaubt mir. Die Leute haben ihn verlacht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Arche weggefahren ist. Und die Menschen standen da und konnten ihr nachgucken und ersoffen. Es wäre schlimm, wenn es so ginge. Es ist uns hier immer wieder wichtig und wir möchten das auch immer wieder sagen. Letztes Mal hat es uns der Markus eindrücklich gesagt. Es wäre schlimm, wenn die Arche wegfahren würde und nur einer von uns hier müsste hier bleiben. Und da lassen wir uns, lasst euch nicht täuschen. Die Zeit wird kommen. Die Zeit kommt, vielleicht bald. Jesus kommt wieder. Und dann ist es zu spät. Deshalb prüft euch. Prüft euch. Vielleicht fragt ihr euch ja, wie kann ich mich denn prüfen? Wie kann ich mich prüfen, ob ich unter dem Schirm des Höchsten sitze? Wie kann ich mich prüfen? Nur ein paar Gedanken dazu. Was ist dein erster Gedanke, wenn du morgens aufwachst? Was ist dein erster Gedanke? Es kann sein, dass irgendeine Sorge kommt. Die kommen. Die schleichen sich ein. Aber ist dann dein nächster Gedanke der Herr Jesus, der Herr ist über die Sorge? Denkst du an ihn? Oder denkst du dran, ob schon die Zeitung da ist vielleicht? Was machst du, wenn eine Not und eine Schwierigkeit kommt? Was machst du, wenn eine Not und eine Schwierigkeit in dein Leben kommt? Fragst du einen Menschen? Gehst du zum Telefon? Oder gehst du ins Gebet? Was machst du, wenn du ins Bett gehst? Was nimmst du mit ins Bett? Was sind deine letzten Dinge, die du tust, bevor du ins Bett gehst? Gehst du mit Gottes Wort ins Bett? Oder mit irgend so einem blöden Film? Das, was du mitnimmst ins Bett, das wird dich prägen. Andere Frage, was machst du, wenn du gesündigt hast? Wenn du merkst, oh, da ist mir etwas passiert, Sünde. Bekennst du es deinem Herrn? Bekennst du es gleich? Ihr kennt vielleicht, ist bekannt, dieses Beispiel, wir haben es, glaube ich, schon öfters auch gesagt. Je näher du dem Herrn bist, je näher du dem Herrn Jesus bist, umso schneller musst du bekennen. Ganz einfach, der Herr Jesus ist unser Haupt, wir sind der Leib. Wenn du dreckige Füße hast, kannst du den ganzen Tag mit rumlaufen. Macht nicht viel. Kannst dir am Abend waschen. Vielleicht gehst du auch mit ins Bett, aber irgendwann wäschst du sie. Du bist weit weg vom Haupt. Wenn du dreckige Hände hast, gilt insbesondere jetzt auch für den Virus, gell? Wenn du dreckige Hände hast, dann wirst du diese Hände schneller waschen, weil sie näher am Haupt sind. Wenn du was ins Auge kriegst, wenn du ganz nah am Haupt bist, das muss sofort raus. Das muss raus. Je näher du am Haupt bist, umso schneller wirst du dich reinigen. Also das sind nur so ein paar Gedanken, wo man sich auch prüfen kann. Es sind nicht irgendwelche Gesetzlichkeiten. Man kann sowas auch nicht befehlen, aber für mich persönlich sind diese Fragen schon wichtig, dass ich merke, wie weit weg bin ich von Gott? Wo stehe ich? Und trotzdem sagt Gott immer wieder, komm, komm. Ich muss zum Schluss kommen. Punkt 2 müssen wir weglassen. Vielleicht lest ihr die letzten 4 Verse von Psalm 27. Eine wunderbare Verse, wunderbare Zusagen Gottes. Lest sie, jetzt habt ihr eine Woche Zeit, lest sie jeden Tag einmal. Das sind ganz tolle Zusagen, wie uns der Herr nahe ist. Mir war wichtig, jetzt uns den Schirm des Höchsten lieb zu machen. Die persönliche Gemeinschaft mit Jesus. Im Gebet, im Bibellesen, im Wort hören, dass wir alles auch im Herzen bewegen. Unser Denken ist unser Denken. Wir denken, und das Denken sei frei. Das Denken ist nicht frei. Alle möglichen Gedanken kommen uns, wenn wir so den ganzen Tag leben. Alles Mögliche kommt in unser Hirn hinein. Und ich sag's mal so, ich muss entscheiden, was darf mein Gehirn beschäftigen. Ich entscheide das. Sind es mehr die täglichen, weltlichen Dinge? Oder will ich mehr über Gottes Wort nachdenken? Wir entscheiden das. Wir entscheiden über unser geistliches Leben. Und noch was zum Schluss, ganz zum Schluss. So wie unser persönlicher Umgang mit Gott ist, so wie unser verborgenes Leben mit Gott ist, so wird dann auch unser Auftreten in der Öffentlichkeit sein. Unser Leben in der Öffentlichkeit. Das, was du im Verborgenen bist, das wirst du auch sein im Öffentlichen, unter den Menschen. Das, was die Menschen an dir sehen. Viele kennen das Beispiel von Mose, als er im Zelt war und mit Gott geredet hat. Dann kam er heraus und sein Gesicht war so strahlend, dass die ihn gar nicht anschauen konnten. Das hat ihn so geprägt und so verändert, dass die Leute gesehen haben, jetzt war er wieder bei Gott. Meine Frage: Wollen wir nicht auch solche Leute sein, die strahlen, denen man ansieht und anmerkt, hey, der gehört Jesus, der hat Verbindung mit Jesus. Die strahlen etwas aus, eine Freundlichkeit, eine Liebe. Wollen wir nicht solche Menschen sein? Ich glaube, das wollen wir doch alle. Wir können das, weil Gott immer wieder sagt, komm, komm doch. Amen. Ich bete, und Herr, wir möchten dir für diese Einladung danken, dass dein Ruf durch die ganze Bibel erschallt, dass wir kommen sollen, dass du ein Gott bist, der auf uns wartet. Bis heute. Und wir möchten auch Menschen sein, die diesen Ruf nicht ungehört erschallen lassen, sondern wir möchten deiner Einladung immer wieder folgen. Jeden Tag neu. Gemeinschaft mit dir, dass wir kommen, dass wir dir alles sagen und dass wir uns prägen lassen von deiner Liebe und von deiner Gnade. Segne du jeden Einzelnen, Herr. Du weißt jetzt auch unter uns, wer deine Nähe ganz besonders braucht. Du weißt, wer dieses Bedürfnis hat nach Gemeinschaft mit dir, nach deinem Schirm, nach dem Schirm des Höchsten, Herr. Schenke es, Herr, dass er doch kommt und dass du uns beschenken darfst mit dieser Gemeinschaft, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Gnade. Herr, wir danken dir, dass du lebst. Amen.